Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt von heute kommt aus Richter 3, Vers 31 und Richter 5, Vers 6. Und ich bitte euch, Gottes Wort aufzuschlagen und soweit es möglich ist, euch für das Lesen von Gottes Wort zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Erst Richter 3, Vers 31. Nach ihm trat Shamgar auf, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Rinderstachel und auch er errettete Israel. Und Richter 5, Vers 6. Zu den Zeiten Shamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Lasst uns noch kurz beten. Lieber Jesus, heilige du uns in der Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Amen. Dürft ihr euch gerne setzen. Schon im April hatten wir uns über sehr kleine und scheinbar unbedeutende Wesen wie Ameisen, Klippdachse, Heuschrecken und Eidechsen Gedanken gemacht, und zwar in welcher Weise Gott seine Weisheit gerade in diese kleinen Wesen gelegt hat. Und heute haben wir es wieder mit einem kleinen und scheinbar muss man vielleicht unterstreichen, unbedeutenden Kleinen zu tun. Und ich muss euch ein bisschen vorwarnen, es gibt diverse thematische Überschneidungen mit der vorigen Predigt und das bringt auch ein bisschen Wiederholung mit sich. Aber wir wissen ja, Wiederholung ist die erste Regel des Lernens. Ja, wenn wir als Leute, die keine Ahnung haben von sowas, und ich denke mal, wir haben unter uns keinen, der irgendwie Uhrmacher ist, wenn wir jetzt Leute, die keine Ahnung haben vom Uhrmachen und von Uhrreparatur haben, wir schauen in so eine kleine aufgeschraubte Schweizer Armbanduhr, ein Präzisionsinstrument rein. Was sehen wir da? Da sehen wir lauter kleine Rädchen und kleine Hebelchen, alles sehr, sehr klein. Und dann kommen wir als Nichtkenner der Materie mit einer Pinzette vielleicht und sagen, oh, das kleine Hebelchen da, das, wer braucht denn das? Das sieht so unbedeutend aus. Ach, das nehmen wir einfach mal raus. Oder dieses Rädchen, das kommt doch bestimmt auch klar ohne dieses kleine Rädchen. Und dann nehmen wir das raus und was passiert? Entweder passiert gar nichts mehr, die Uhr geht nicht mehr, oder sie geht vielleicht vor oder sie geht nach. Irgendwas ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Sie kommt nicht mehr an ihr vorbestimmtes Ziel, nämlich die Uhrzeit genau anzuzeigen, so wie das sich gehört für eine gute Schweizer Uhr. Jemand mit einem gesunden Menschenverstand würde sowas nicht tun. Aber sind wir wirklich sicher, dass wir das nicht tun, in anderer Weise manchmal oder zumindest dazu neigen, mit der Bibel? Zwar entnehmen wir der Bibel nichts, wir schmeißen nichts weg, wir kommen nicht mit der Schere und schneiden irgendwelche Verse raus, aber wir sind manchmal ein bisschen in der Gefahr, dass wir Dinge ignorieren, die eben auch drin stehen. Wir sagen, naja, das ist ja völlig marginal. Vielleicht denken wir, es hat keine praktische Anwendung auf den Alltag, es hat nicht mit uns direkt was zu tun jetzt. Aber uns entgeht vielleicht auch ein Segen und eine Hilfe, die Gott uns zugedacht hat, wenn wir diese kleinen Rädchen und Hebelchen quasi nicht ignorieren. Diese kleinen Teile, diese scheinbar unbedeutenden in der Bibel. In 2. Timotheus 3, 16 bis 17, da schreibt Paulus, und damals schreibt er das noch hauptsächlich über das Alte Testament, das Neue Testament gab es noch nicht, aber sicher ist es auch inkludiert dann für uns. Er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also alle Schrift. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift. Also nicht nur die Verse, die wir nehmen, für sie in einen WhatsApp-Status reinzustellen vielleicht, oder die wir uns als Poster an die Wand hängen, sondern auch die Geschlechtsregister. Ja, 1. Chronik 1 bis 11. Auch das Buch Zephania. Vielleicht haben wir das noch nie gelesen. Oder die ganzen Kapitel vom Buch Hesekiel. Jemand hat mal, ich glaube, das war in einem Hesekiel-Kommentar, gesagt, was macht er, wenn er in den Himmel kommt? Da begegnet ihm ein Mensch. Und er sagt zu dem, dich habe ich noch nie getroffen. Ah, okay, ich bin Hesekiel. Du hast mein Buch noch nie gelesen. Ja? Ja, also die ganze Schrift ist uns gegeben. Einfach alles. Und wenn wir Teile aus Gottes Ratschluss ignorieren, dann kann das Endresultat sein, dass das nicht passiert, was am Ende der zwei Verse steht, die wir gerade gelesen haben. Dann werden wir vielleicht nicht so ganz ausgerüstet sein, wie wir sollten. Ne? Wie wenn wir an Südpol fahren und an die ganzen großen Sachen haben wir gedacht, dicke Kleidung und sonst was, aber wir haben vielleicht vergessen, Lippenbalsam einzupacken, ne? Und dann laufen wir da mit verbrannten Lippen rum oder wir haben die Sonnenbrille vergessen und dann haben wir da Augenprobleme. Ja, es ist eine kleine Sache, aber man sollte voll ausgerüstet sein. Und so ist auch dieser kleine Richter hier, auf den wir heute mal den Scheinwerfer richten wollen, ist ein Teil von dem, was wir nicht ignorieren sollten. Eine Person, nach deren Namen ihr in christlichen Kreisen oder gar darüber hinaus vergeblich suchen werdet. Also christliche Eltern nennen ihre Kinder normalerweise nicht Shamgar. Habe ich jetzt noch nie angetroffen. Ja, manche Eltern gucken ja dann so in Missionars-Gebetslisten, wie nennen die so ihre Kinder? Und da findet man ja allerlei. Aber Shamgar habe ich noch nie gesehen. Und wir haben die zwei Verse eben gelesen, in Richter 3, Vers 31 und 5, Vers 6. Und du wirst entdecken, dass dieser Mensch mit dir vielleicht mehr zu tun hat, als du denkst. Wir werden in diesem sehr kurzen Text sehen, dass, ja, wie Gott arbeitet. Gott beruft einen Nobody und er tut es mit jemandem, der ungeeignetes Werkzeug benutzt, und er schafft durch ihn dauerhafte Befreiung. Fangen wir mal an mit dem Menschen, den Gott beruft. Beruft ist vielleicht ein bisschen groß überschrieben. Es ist keine explizite Berufungsgeschichte hier. Damit will ich nur sagen, Gott gebraucht ihn. Also man könnte auch sagen, Gott gebraucht ein Nobody. Dieser Mann, über den hier nur ein Vers steht, wer war der? Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Im Kontext im Buch der Richter und im Kapitel 3. Das Buch der Richter beschreibt die Zeit, die Israel lebte, als es unter seinem Anführer Josua in das verheißene Land eingezogen war. Große Teile des Landes waren erobert. Und Gottes Aufgabe für die Generation nach Josua war, den Rest eben auch noch einzunehmen. Und was aus diesem Befehl wurde, das haben wir eben in der Schriftlesung gehört. Es wurde nämlich wenig daraus. Die Leute wurden, die noch unter Josua gelebt hatten, die noch die Wunder Gottes gesehen hatten, wurden durch die nächste Generation abgelöst, die diese Wunder nicht mehr gesehen hatte, die auch nicht mehr an Gott festhielt, sondern die ihre eigenen Dinge taten und anderen Göttern hinterherliefen. Nun, der erste Richter, durch den Gott Israel rettet und auch wieder zurückholt, das ist Othniel. Der kommt vor in Richter 3, 7 bis 11, aus dem Stamm Juda und aus der Familie, immer noch aus der Familie des mutigen Kaleb. Ja, wenn ihr die Predigten zurückdenkt, die Joab gehalten hat über das Buch Josua, da spielt Kaleb eine wichtige Rolle. Und über ihn erfahren wir, dass Gott ihn mit seinem Geist ausrüstet. Und so ausrüstet, mobilisiert er das Volk, seinen Bedrücker, den König von Aram, also von Syrien, zu besiegen. Nach diesem Sieg kommen 40 Jahre Frieden. Dann betreibt Israel wieder Götzendienst und Gott lässt den König der Moabiter Israel bedrücken. Dann schickt Gott den zweiten Richter, der heißt Ehud, aus dem Stamm Benjamin. Er ist ein Linkshänder. Das ist eine Besonderheit, die man bei vielen Leuten aus dem Stamm Benjamin wohl gefunden hat. Und auch bei ihm können wir voraussetzen, dass er eine gewisse bedeutende Herkunft hatte oder bereits eine gewisse Bedeutung genoss zu der Zeit, weil sonst hätten sie nicht ihn als Gesandten geschickt zum König von Moab. Auch durch ihn schafft Gott Befreiung. So heißt es dann in Richter 3, Vers 30, als Ergebnis dieser Richterschaft von Ehud, so wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Doch jetzt kommt, zumindest nicht explizit, wieder ein Abfall Israels zum Götzendienst. Wir können es stark vermuten. Aber in unserem heutigen Vers steht einfach nur, nach ihm trat Shamgar auf. Wir wissen nicht, ob das nach ihm jetzt heißt, nach seiner Richterschaft, nach seinem Tod, oder was nach ihm heißt. Wahrscheinlich nach seiner Richterschaft. Und Shamgar ist ganz anders. Das wird erstmal an zwei Dingen deutlich. Es steht nicht dabei, aus welcher Familie er kommt. Dürfen wir annehmen, dass das einen guten Grund hat. Ja, wenn wir uns einmal die Liste der ersten Richter vor Augen halten, wird es vielleicht deutlich, wenn wir die mal rekapitulieren. Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah und Barak, Gideon, Abimelech, na gut, der war nicht wirklich ein Richter, Tola, Jair, Jephtha, Ibzan, Elon, Abdon, Simson. Fällt euch was auf? Mir auch nicht. Weil ich kann kein Hebräisch, aber ich gebe euch mal eine andere Namensliste. Da fällt euch garantiert was auf. Friedrich, Hermann, Wladimir, Georg. Wer sticht raus? Wladimir, genau. So, Wladimir ist Shamgar. Ja? Der passt nicht in die Liste rein. Der hat keinen hebräischen Namen. Aber dazu muss man in der Sprache drinstecken. Shamgar ist ein, ja, entweder kanaanitischer oder kananäischer oder ein hurritischer, also das heißt von Nordmesopotamien stammender Name. Und Sohn von Anat ist auch seltsam. Anat ist nicht etwa, ja, ein hebräischer Männername oder auch kein Frauenname üblicher. Es ist ein weiblicher Name, aber wer ist diese Dame Anat? Anat ist der Name der Schwester des Götzen Baal. Sie ist die kananäische Göttin für Liebe und Krieg. Wenn Shamgar also tatsächlich ein Israelit gewesen sein sollte, was wir nicht wissen, dann waren seine Eltern wohl ziemlich tief drin im kananäischen Götzendienst. Der Ausleger Daniel Block weist darauf hin, dass dieser Name eher nicht auf den Ort Bet Anat in Galiläa hinweist, sondern tatsächlich eher darauf, dass Shamgar in den Diensten der Göttin Anat gestanden hatte oder aus einem entsprechenden Hintergrund kam. Wir haben andere Menschen in der Bibel, die einen Namen bekommen haben, der ihrem zumindest späteren Glauben widersprach. Esther, die ursprünglich Hadassa hieß, mit hebräischem Namen, wurde benannt nach der babylonischen Gottheit Ishtar. Im Neuen Testament, Epaphroditus, der Mitarbeiter von Paulus, wurde benannt nach Aphrodite, der griechischen Liebesgöttin. Wir wissen nicht, wie Shamgar zum lebendigen Gott kam. Aber die Botschaft dieses ersten Teils des Verses 31 ist klar. Da kommt ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Kandidat für den Job, Israel vor seinen Bedrängern zu retten. Kein Stammbaum, keine Bedeutung, nur ein ausländischer Name mit fragwürdigen Wurzeln. Er stellt nichts dar und man weiß nichts über ihn. Müssen beachten, dass die Richter und Könige Israels in Gottes Heilsgeschichte eine wichtige Funktion hatten. Sie sollten auf den einen König hinweisen, der einmal kommen würde, um Israel dauerhaft zu befreien. Und zwar von seinem größten Feind, der auch unser größter Feind ist, die Sünde. Von Sünde und von seinem Götzendienst. Und sie wiesen auf Christus hin durch Ähnlichkeit. Manche Dinge sind ähnlich, in dem, wie sie waren, wie sie gewirkt haben, aber auch durch Kontrast. In dem, wie sie das Volk retteten, in einigen Eigenschaften, hatten sie tatsächlich Ähnlichkeit mit Christus, ansatzweise. Und durch Kontrast bedeutet, sie waren alle mit Sünde behaftet. Sie waren unvollkommen. Im Gegensatz zum letzten und wirklichen König, Jesus Christus. Und hier haben wir eine Ähnlichkeit. Die Herkunft Shamgars war für Israeliten verachtenswert. Heidnischer Name, Sohn der kananäischen Göttin Anat, danach zumindest genannt. Das sind keine tollen Credentials. Das ist nicht etwas, das du gerne in den Lebenslauf reinschreibst, es gab kein Bewerbungsverfahren für Richter. Wenn es das gegeben hätte, das wäre nichts gewesen, was man gerne reingeschrieben hätte. Aber was wurde über unseren Herrn vorausgesagt? In Jesaja 53, 2-3 heißt es, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und als Philippus Nathanael einladen will oder seinen Baum, den Messias kennenzulernen, sagt der zu ihm, und das steht in Johannes 1, Vers 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Auch Nazareth ist nicht etwas, das man in seine Bewerbung reinschreiben würde, in seinen Lebenslauf, zumindest nicht gerne. Gott liebt es, unscheinbare Menschen zu benutzen. Schwache, unscheinbare Menschen als sein Werkzeug, um Großes zu vollbringen. Der Apostel Paulus zitiert seine Gegner mit der Aussage in 2. Korinther 10, Vers 10, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Paulus war von außen betrachtet niemand, wo man gesagt hätte, wow, den musst du gehört haben, den musst du gesehen haben, der stellt was Tolles dar. Und vielleicht schaust du an dir runter und sagst das Gleiche. Was habe ich schon zu bieten? Was ist an mir schon wirklich besonders, was der Herr gebrauchen kann oder will? Und in Gedanken zählst du all die Dinge auf, die du nicht kannst, wo du schwach bist, wo du versagst. Aber genau schwache Menschen, unbedeutende Menschen, Menschen, die in den Augen der Welt unbedeutend sind, die sucht Gott. Warum? Nun lassen wir unseren Freund Martin Luther das in gewohnt undiplomatischer Weise beantworten. Luther sagt, Gott pflegt grobe, einfältige Knechte zu gebrauchen. Bauern, arme Pfafflein, dass er durch sie den großen, weisen, gelehrten Herren ihr Gebein erschüttere, auf dass man sehe, nicht des Knechtes Kunst, sondern allein des Wortes Kraft tu solch Werk. Und das kannst du auf alles anwenden, was das für Gott und sein Reich getan werden soll. Es sind nicht deine Größe, nicht deine Kraft, die Gott gebrauchen will. Ganz realistisch, Gott arbeitet mit solch armseligen Würstchen, wie wir das sind. Machen wir doch mal einen Reality-Check. Wir sind wirklich nicht die Creme de la Creme von Tübingen. Eigentlich. Und egal, wo du in einen christlichen Dienst, in einen Dienst in der Gemeinde einsteigst, es ist nicht das schlechteste Zeichen, wenn du denkst, ich kann nicht das machen. Ich bin da völlig ungeeignet eigentlich. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du dir dabei ziemlich unfähig vorkommst. Gott will sich durch dich verherrlichen, nicht durch durchgestylte Profis, durch Leute, die von vornherein denken, ja, das packe ich. Mathematisch ausgedrückt, die Ehre, die Gott sich durch dich zu schaffen vermag, verhält sich proportional zu dem Maß deiner empfundenen Unfähigkeit und Erbärmlichkeit. Ja? So, das Zweite ist, Gott beruft nicht nur einen Nobody, sondern auch noch einen Nobody mit ungeeignetem Werkzeug. Um zu verstehen, was da los ist, müssen wir noch ein bisschen in die Zeit der Richter eintauchen. Bis Shamgar auftrat, gab es Bedrängnis von den Aramäern und den Moabitern. Auch die Kanaaniter, die noch im Land lebten, bedrängten Israel, aber man hörte eigentlich noch wenig von den Philistern. Die tauchen viel früher mal auf, also im ersten Buch Mose, aber dann relativ lange nicht. Wer waren die Philister? Es waren Einwanderer aus Griechenland, Kreta und Anatolien. Philister siedelten dort schon zur Zeit Abrahams, aber es gab erst in der Zeit der Richter die großen Einwanderungswellen, würde man heute sagen. Forscher vermuten, dass es mit Hungersnöten zu tun hatte, zum Beispiel auch aufgrund von Klimawandel, auch ganz ohne CO2, damals schon in Europa. Und zu der Zeit, in der Richter 3 spielt, war vermutlich die große Einwanderungswelle, die wir später beim Richter Simson sehen, noch nicht da. Aber es fing schon an, langsam. Über die Philister gäbe es vieles zu sagen, und wenn wir ihre Wirkung verstehen wollen, die sie in Israel oder in dem ganzen Landstrich, in der Levante, so nennt man das ja, diesen Bereich dort, und auch in Ägypten hatten, finden wir ein Äquivalent im frühen Mittelalter, über das wir alle schon gehört haben, die Wikinger. Ja, diese auf schnellen Booten daherkommenden Räuber, diese mordenden Armeen von Dänen und Norwegern, die dann auch den Rhein raufgesegelt sind und überall auch die Seine und Paris erobert haben. Und das war praktisch bei den Philistern ähnlich. Wo die Philister hinkamen, da brandschatzten sie, die machten alles platt, sie haben Leute beraubt, sie haben Dörfer überfallen. Sie nahmen alles mit, was nicht nietennagelfest ist, und sie hinterließen eine Spur der Tränen und des Blutes. Und tatsächlich, ja, wie später auch die viele hundert Jahre später oder tausende Jahre später, die Wikinger ruderten sie die Flussmündungen auch hoch und ins Landesinnere hinein. Das betrifft vor allen Dingen dann Ägypten, wo sie dann waren. Sind den Nil hoch gerudert oder gesegelt. Und so haben sie dann eine verheerende Wirkung entfaltet. In ihrem Loblied in Richter 5, Vers 6 vergleicht die Richterin Deborah ihre eigene Zeit, also Jaels Zeit ist auch ihre Zeit, mit der von Shamgar. Zu den Zeiten Shamgars, Richter 5, Vers 6, zu den Zeiten Shamgars des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Und das bedeutet, dass die Philister schon anfingen, Leute, die auf den richtigen Straßen unterwegs waren, zu überfallen. Man musste quasi, wenn man nicht überfallen werden wollte, irgendwie querfeld eingehen. Man konnte nicht auf den regulären Wegen gehen. Und wir wissen nicht, ob es einen konkreten Anlass gab für Shamgars Tat, aber es macht den Eindruck, dass er ein Bauer war und vom Feld hinter dem Pflug wegkam, um gegen die Philister aufzustehen. Und seine Waffe, ein Stock, also schon ein bisschen besser als ein normaler Stock, diese Rinderstachel oder Ochsenstachel, das war ein Stock, der hatte oben eine Metallspitze, und die war, je nachdem, welche Ausführung, auch etwas gekrümmt, damit man den Dreck, der Lehm, der sich am Pflug festgesetzt hatte, wieder runterschaben konnte, während des Pflügens. Und das ist das, was er hat als Waffe. Mit solch einem Teil tötet er eine ganze militärische, vermutlich gut gerüstete und trainierte Einheit der Philister. 600 Soldaten. Er sah die Herausforderung und er tat es. Er wartete nicht, bis er ein Schwert finden konnte. Schwerter waren schwer zu bekommen. Er wartete nicht auf Hilfe. Er benutzte keine Ausreden. Oh, das sind so viele und sind so gut ausgerüstet. Was kann ich schon ausrichten? Er tat es einfach. Er tat das, was zu tun war. Und auch darin gleicht er unserem Herrn. Unser Herr sah diesen Kelch vor sich mit all den grausigen Sünden, unseren Sünden, mit dem Gericht darüber, und er sagte nicht, nein, das wird mir zu schwer, zu viel. Lukas 22, 41 bis 44 können wir lesen von diesem Kampf, dem er nicht auswich. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er hat den Sieg errungen. Er ist nicht ausgewichen. Er hat sich dem Kampf für dich, für mich gestellt. Und er hat den Sieg errungen. Und er hatte den Jüngern in Johannes 14, Vers 2 versprochen, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und das hat er getan am Kreuz. Was hat er wirklich getan? Er hat es nicht potenziell getan, er hat nicht die Möglichkeit in der Wohnung bereitet, sondern er hat den Kampf zu Ende gekämpft. Er hat es vollbracht und er hat dir und mir eine Wohnung bereitet. Und du sitzt heute Morgen hier, weil dieser Herr dir eine Wohnung bereitet hat, weil er den Kampf zu Ende gekämpft hat. Und dieser Herr schenkt das dir. Das ist das, was immer zuerst kommt. Du bekommst etwas geschenkt. Er ist derjenige, der schon den Kampf für dich gekämpft hat. Und dann daraus folgt, jetzt schauen wir auf die Herausforderungen, vor denen das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu steht. Wir sagen nicht, oh, das hat Shamgar getan, das hat Christus getan, also macht das einfach nach. Nein, weil Christus den Kampf gekämpft hat, weil er schon ausgekämpft hat, weil es schon unser ist, der Sieg, dann mit diesem Sieg quasi im Rücken können wir auf die Herausforderungen schauen, die wir haben. Aber sehen wir diese Herausforderung. Wir leben wie Botschafter in der Hauptstadt eines feindselig gesinnten Landes. So leben wir als Christen in dieser Welt. Muss öfter denken, ist ein bisschen wie zu den Hochzeiten des Kalten Krieges, die US-Botschaft mitten in Moskau. Ja, ständig umgeben von einer feindseligen Macht, die uns gleichermaßen mit Schmeicheleien locken will oder mit Bedrohung einschüchtern oder kompromittieren und auf die andere Seite ziehen will. Wer sich auf das Wort beruft und fest darauf steht, kann in unseren Tagen schnell in die gleiche Lage kommen wie ein Wanderer auf den Wegen Israels zu Zeiten von Shamgar. Philisterüberfall sozusagen. Und das erkennen wir immer wieder. Zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ein Pastor von einem deutschen Gericht verurteilt wurde, weil er sich negativ geäußert hatte über LGBTQAI+, was auch immer. Oder das Gleiche geschah der ehemaligen finnischen Innenministerin, als sie die Bibel zitiert hat. Und diese Dinge werden zunehmen, sie werden stärker. Und da ist es gut, dass wir den Sieg Christi im Rücken haben. Das ist das, wo wir schon drauf stehen. Und Gott wird dich ausrüsten, treu zu sein an der Stelle, an der du stehst. Aber siehst du nicht nur die großen Entwicklungen in der Gesellschaft rund um uns rum, sondern auch die Not in deiner direkten Umgebung. Siehst du vielleicht die Schwester, die immer bedrückt schaut, die zu kämpfen hat? Oder siehst du den Bruder, der vielleicht nicht klarkommt mit seinen Herausforderungen, der überfordert ist mit diversen Sachen in seiner Familie vielleicht oder ja, mit seiner Arbeit. Auch wenn du denkst, dass du nicht mehr in der Hand hast als ein Ochsenstecken. Du hast nur das, was du hast. Das, was Gott dir gegeben hat in deinem kleinen Leben. Den sprichwörtlichen Rinderstachel. Dir fehlen die Gaben, das Geschick, die Übung, die Ausbildung. Einfach so viel zu tun von dem, was du bräuchtest, um dem Bruder oder der Schwester in ihrer Lage beizustehen. Aber du hast trotzdem etwas. Shamgar hatte nicht viel. Er hatte ein Rinderstachel. Das ist wirklich nicht viel gegenüber diesen Philistern. Du kannst Gebetsunterstützung anbieten oder ein offenes Ohr oder mal auf die Kinder aufpassen, damit Eheleute durchschnaufen können oder mal den Haufen Wäsche wegbügeln, der aufs Gemüt drückt. Auch das geht. Das könnte man vielleicht sagen, ist eine Art Rinderstachel. Damit kannst du helfen. Vergiss niemals, Gott beruft nicht nur gerettete, unvollkommene Leute, sondern er benutzt auch ihr unvollkommenes Werkzeug, das, was sie mitbringen. Er gebrauchte nicht nur einen stammelnden Mose, sondern er gebrauchte auch seinen ganz normalen, gewöhnlichen Stab, den er hatte, um das Meer zu teilen, um den Pharao zu beeindrucken und so weiter. Er benutzte einen ängstlichen Gideon, aber er benutzte auch mit Gideon ganz gewöhnliche Tonkrüge und ganz gewöhnliche Fackeln. Er benutzte einen moralisch etwas fragwürdigen Simson, aber er benutzte auch dessen Werkzeug, nämlich eine vermutlich vertrocknete, rumliegende Eselskinnbacke. Alles ungeeignete Sachen eigentlich für große Aufgaben. Er gebrauchte nicht nur die kleingläubigen Jünger, sondern auch ihre jämmerlichen 5 Brote und 2 Fische. Und er gebraucht noch heute, in Zeiten von TikTok und Bühnenshows, ein Kommunikationsmittel, das eigentlich verachtet ist, das schon zur Zeit des Paulus verachtet war. Die Predigt. Das gesprochene Wort. Er gebraucht in den Sakramenten gewöhnlichen Wein und gewöhnliches Brot, um den Trost des Evangeliums zuzusprechen. Er verwendet gewöhnliches Wasser, um uns die Verheißung des Evangeliums zuzusichern. In der Taufe. Wir können sogar behaupten, Gott verherrlicht sich vor allem durch die Schwachheit seiner Diener und ihrer Werkzeuge. Er hat sich in Christus am Kreuz verherrlicht, denn Gottes Sohn, der zum niedrigsten Knecht wurde, der Pfahl der Schande, das Kreuz, wurde zum Werkzeug sozusagen der Herrlichkeit. Gott verherrlicht sich durch die Schwachheit auch deiner Werkzeuge und deiner Gaben. Das ist, wie er arbeitet. Warum soll das bei dir anders machen? Und vielleicht ist es gerade das an dir, was am schwächsten ist, dass er gebraucht. Dass er am meisten gebrauchen will. Das dritte ist, dass Gott einen Nobody mit ungeeignetem Werkzeug beruft und dauerhafte Befreiung schafft. Das Ergebnis des Auftretens Shamgar ist, und auch er rettete Israel. Auch er. Warum auch? Weil sein zumindest fast Zeitgenosse Ehud das gleiche in Bezug auf die Gefahr aus dem Osten, also die Moabiter, getan hatte. Was Shamgar tat gegen die Gefahr aus dem Westen, vom Küstenland, er rettete Israel. Ja, natürlich, wenn wir das Buch der Richter weiterlesen, sehen wir, wie die geistliche Spirale aus Errettung und Wiederabfall und Wiedererrettung, das ist eine Spirale, die geht eigentlich abwärts. Es ist keine, die einfach so geradeaus geht, sondern es ist eine Abwärtsspirale. Immer wieder Abfall in Götzendienst, erneute Rettung und so weiter, weiter nach unten. Und wir sind hier in Kapitel 3 und Shamgar tötet mit seinem Ochsenstachel, so Rinderstachel, 600 Philister. Wann hören wir das nächste Mal wieder etwas von Philistern? In Kapitel 10, zusammen mit den Ammonitern. Und das ist circa 200 Jahre später. Bis dahin waren die Philister abgeschreckt. 200 Jahre. Die Siege der Männer im alten und neuen Bund, die Gott ihnen schenkte, hatten oftmals lange Nachwirkungen. Wir reden heute noch davon, dass wir im Land der Reformation leben. Das ist über 500 Jahre her. Ja, die Auswirkungen sind deutlich weniger geworden. Das merken wir jeden Tag. Doch als Christus, der letzte König, kam und seinen Sieg vollbrachte, reichte der nicht einfach nur für eine lange Zeit, sondern der reichte für immer. In Hebräer 9, in Versen 11 bis 12 heißt es, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Richter und Könige Israels konnten durch die Gnade Gottes immer nur eine vorübergehende Rettung erlangen. Christus hat eine ewige Rettung geschaffen. Und die Könige und davor die Richter, die haben immer nur eine vorübergehende, äußere, gegen die äußeren Feinde eine Rettung geschafft. Aber Christus hat die Sünde und den Teufel und den Tod für immer besiegt. Das ist so viel größer. Und die Priester im alten Bund, die haben immer nur vorübergehend die Sünde zudecken können mit ihren Opfern, ihren Brandopfern von Tieren. Christus hat die Sünde weggeschafft. Und er steht immer vor Gott und spricht für dich, wenn du Gottes Kind bist. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir diese Erlösung haben und sehen und verstehen, was wir da haben. Es geht beim Glauben nicht darum, schnell mal ein Wehwehchen oder den großen Leiden des Lebens einen Trost zu bekommen. Worum es geht, ist letztlich ewige Erlösung. Für immer ein Kind Gottes zu sein. Nicht ein Quickfix, nicht ein Pflästerchen fürs Wehwehchen. Erlösung für das größte Verderben, für die Sünde. Die Sünde in uns, die uns alle in die ewige Verdammnis bringt, wenn sie nicht vergeben wird. Vor einem gerechten Gott, der ein gerechtes und vollkommenes Gesetz hat und immer erwartet, dass jeder Mensch dieses Gesetz vollkommen hält. Aber da kommt Christus, der hält dieses Gesetz vollkommen und er nimmt unsere Sünde auf sich und stellt das hin und sagt, es ist alles bereit, komm. Wenn du an mich glaubst, wenn du an mir dich festhältst, dann ist es deins. Und wenn du diesen Glauben hast, wenn du auf ihn baust, dann tritt er für dich für immer ein. Nicht nur jetzt mal, nicht nur morgen mal, nicht nur übermorgen, immer. Dann steht er vor Gott und bittet für dich. Er ist dein Hohepriester. Glaubst du von Herzen an Jesus Christus als deine einzige Rettung? Nicht an die Festigkeit deines Glaubens? Oder die Echtheit oder Tiefe deiner Bekehrung? Nicht an die Festigkeit deines Glaubens oder die Echtheit oder Tiefe deiner Bekehrung. Da glauben viele dran. Ja, die hören nicht mehr auf, sich zu bekehren, weil sie denken, oh, die letzte war nicht wirklich richtig. Und jetzt muss ich nochmal. Dann ist aber echt. Und dann fangen sie wieder an zu wackeln und zu zweifeln. Nein. Glaub an Jesus Christus, nicht an dich selbst oder an deinen eigenen Glauben. Glaube auch nicht, dass eine Gemeinde oder Kirche oder die Sakramente dich retten. Glaube nicht, dass du selbst vor Gott gut genug bist. Der einzige Mensch, der gut genug ist vor Gott, ist Jesus Christus. Er ist die einzige Hoffnung für verlorene Sünder, die Gebote Gottes nicht halten können. Und dann ist da für dich ein weit größerer als Shamgar, wenn du dich an Jesus Christus festhältst. Da ist Jesus, König Jesus, der nicht nur für 200 Jahre den Tod besiegt oder den Feind besiegt. Der letzte Feind ist der Tod und auch der ist durch Christus besiegt. Wenn du bei Jesus Christus bist, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Und wenn du, ja, um zu Jesus zu kommen, da brauchst du keinen großen, keinen starken Glauben. Du brauchst eigentlich nur einen ganz kleinen Glauben. Du brauchst nur, dass Glaube da ist. Es gibt ja diese zwei Arten von Lichtschalter. Es gibt die Lichtschalter, die man an- und ausmacht. Und es gibt diese Dimmer, die man so hell dreht oder dunkel dreht. Ja. Und bei diesen Dimmern, selbst wenn man auf die erste Stufe geht, es ist schon Licht da. Es ist schon genug Licht da, um vielleicht die wichtigsten Sachen zu sehen. Und wenn du schon ein bisschen glaubst, wenn du ein bisschen Jesus Christus siehst, wenn du siehst, was er getan hat, du musst nicht alles von ihm erkannt haben, du musst nicht die absolute Tiefe deiner Sünde erkannt haben. Das kommt mit dem Glauben später. Aber wenn du erkennst, ich bin ein Sünder vor Gott, ich brauche Errettung. Und Jesus Christus hat diese Errettung. dann klammer dich an ihn, das reicht. Wenn du zweifelst, ob du diesen Glauben hast, dann bring ihm das, was du hast, diesen kleinen, wackeligen Glauben, die Verzweiflung, und bitte ihn darum, deine Stärkung und deine Rettung zu sein. Christus hat am Kreuz alles getan. Du musst nichts dazulegen. Jesus Christus ist alles, was du brauchst. Auch wenn du errettet bist, ist er alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr. Amen.